Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Manfred Kölsch. Manfred Kölsch war im früheren Leben Richter gewesen und ist einmal dadurch in den Medien bekannt geworden, dass er das Bundesverdienstkreuz zurückgegeben hatte. Jetzt möchte ich aber erstmal etwas weiter vorne anfangen. Herr Kölsch, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie Richter wurden? Hatten Sie vorher schon etwas anderes gemacht oder wollten Sie schon immer Richter werden?
Ja, ich habe mehrere Leben hinter mir, Herr Schindler. Mhm. Ich habe zunächst aus familiären Gründen ein Handwerk gelernt. Und zwar habe ich Metzger gelernt. Das war schon in den 60er Jahren. Mhm. Und aus dieser Zeit, da hat damals mein Meister, der hat immer gesagt, Junge, du wirst mal was ganz anderes machen. Mhm. Und das ist tatsächlich eingetreten, nicht? Ich habe also meine Prüfung gemacht und musste damals arbeiten. Wenn man das heute sagt, dann würde man sagen, das ist ein Menschenschinder gewesen, der Meister, den ich hatte. Mhm. Es gab kurz vor Weihnachten Zeiten, da haben wir 16 Stunden gearbeitet und ich habe ein Taschengeld bekommen und Kosten und Logis hatte ich frei. Und einmal im Jahr, wenn Kirmes war, hat der Meister gesagt, Junge, hier hast du 10 D-Mark, mach dir einen schönen Tag. Ich wusste überhaupt nicht, was man da machen sollte. Ich habe das Geld in die gespart und sonst habe ich nichts gemacht. Ja, und ich wurde nie ausgebeutet, habe ich mich nie gefühlt und ich wurde auch nicht ausgebeutet, weil mein Meister genauso gearbeitet hat, wie die Lehrjungen gearbeitet haben. So viel, genauso viel. Und das hat mich doch ziemlich geprägt. Und als ich dann meine Prüfung gemacht hatte, habe ich nach und nach mir überlegt, mache über den zweiten Bildungsweg mittlere Reife, habe ich dann Abitur auch gemacht und dann habe ich Jura studiert. Ja, das war so das Leben vor der Juristerei.
Ja, das ist auch schön zu hören, dass es sowas auch gibt, weil ich denke, das ist genau wie mit der Politik. Im Grunde wäre es ja auch eine gute Idee, dass Menschen, die sich damit beschäftigen, ja auch so ein bisschen wissen, wie Menschen aus der normalen Bevölkerung so arbeiten und leben, ne?
Ja, da kann ich Beiträge liefern, nicht? Also wenn man heute sieht, was da so von der Schule ohne einen Beruf gelernt zu haben, ohne das Leben der einfachen Menschen zu kennen, sich im Bundestag versammelt, ich würde sagen, nichts studiert, nichts gelernt, aber alles besser wissend, das ist schon erschreckend, nicht? Also aus meiner Sicht, ja. Mhm.
Ja. Woher kommt Ihr Bedürfnis nach Gerechtigkeit? Also hat das irgendwas mit Ihrer Familie zu tun? Gab es bei Ihnen schon Juristen in der Familie? Oder hatten Sie irgendwann mal etwas extrem Ungerechtes erlebt? Oder haben Sie ein Vorbild, das Sie so geprägt hatte?
Ja, also in der Familie gab es keine Juristen. Mhm. Ich habe meinen Vater, der ist 1941 schon auf der Krim gefallen im Zweiten Weltkrieg. Da gibt es keinerlei Vorbilder in der Familie. Mhm. Und es scheint so zu sein, ich hatte ja jetzt schon lange Jahre Zeit, darüber nachzudenken, aber wenn man sich wach hält, hat man so ein natürliches Empfinden für gerechte Entscheidungen. Wobei ich doch sagen muss, mit der Gerechtigkeit ist das so eine gefährliche Geschichte. Das Gesetz wird immer gleich Recht, Gesetz und Recht, ja, Gesetz und Gerechtigkeit wird zusammen gesehen. Dabei weiß man aber dann genau, dass das Gesetz selber nicht gerecht sein muss. Mhm. Und ich habe meine Promotion über einen französischen Essayisten, oder manche nennen ihn auch einen Philosophen, der heißt Montaigne. Und der hat gesagt, die Gerechtigkeit ist wie Wasser in einer Hand. Je mehr man drückt, je weniger bleibt übrig. Und also ich bin mit der Gerechtigkeit sehr vorsichtig. Man versucht, etwas sozialverträglich zu machen. Meine Richterzeit habe ich versucht, das zu machen. Aber ob mir das gelungen ist, das kann ich ganz schlecht sagen. Jedenfalls gelingt es nicht immer. Nicht? Jeder Fall ist gesondert zu betrachten.
Ja. Ja. Also mir ist schon in unserem ersten kurzen Vorgespräch aufgefallen, dass sie strahlen so eine gewisse Ehrlichkeit aus und so eine Aufrichtigkeit, das Richtige tun zu wollen. Ist es vielleicht das, was Sie so ein bisschen aus Ihrer Familie mitbekommen haben? Weil für Sie ist das vielleicht ganz normal, aber heutzutage begegnet man nicht mehr so vielen Menschen, bei denen das so auf natürliche Art und Weise irgendwie mit ins Leben reingekommen ist. Ne? Entweder wird sowas überhaupt nicht umgesetzt, also Anstand und Ehrlichkeit, oder die Menschen machen irgendwelche Selbsterfahrungskurse, wie sie es wieder erlernen. Aber bei Ihnen scheint das mit in den Genen zu stecken.
Ja, das weiß ich nicht genau. Es gibt eben auch einfache, nicht studierte Menschen, die einem Vorbild sein können. Und dieser Meister damals, den ich hatte, dieser Mann hat sich offensichtlich zur Devise gemacht, junge Menschen auszubilden. Und er hat immer gewollt, dass seine Lehrlinge die Besten die Besten waren, die mit den besten Ergebnissen waren. Mhm. Und dafür hat er alles gemacht, nicht? Damit ich zum Beispiel als sein Lehrling ausgebildet werden konnte, bestens ausgebildet werden konnte für diesen Beruf. Mhm. Und das war vielleicht ein Vorbild, dass man sich kümmert um andere Menschen. Ich habe ja mit meiner Richtertätigkeit nicht nur, man hat ja das große Privileg, dass man keine Dienststunden hat und dass man nicht weisungsgebunden ist. Und ich habe sehr viel nebenbei gemacht. Ich habe mehrere Kindergärten gegründet, eine Waldorfschule maßgeblich geprägt. Und ich war mal ein Anhänger von Umweltschutz und habe gedacht, ich könnte dazu was beitragen. Hier in unserer Gegend in Trier gehörte ich zu den Pionieren von der Errichtung von Windkraftanlagen. Ja, das sind so mehrere Leben, die man hinter sich hat. Das habe ich mittlerweile. Die Windkraftanlagen, ich bin nicht mehr der Auffassung, dass ich oder wir durch Windkraftanlagen das Klima ändern könnten. Ja. Mhm. Aber damals, da habe ich das tatsächlich geglaubt und habe mich sehr dafür eingesetzt. Also es gibt neben der Richter und jetzt nach meiner Pensionierung bin ich als Anwalt tätig, gibt es viele andere Sachen. Nicht? Also ich habe einen Beruf erlernt, ich habe Schulen, Kindergärten und eine Schule gegründet, habe Windkraftanlagen gebaut mit zwei anderen noch, die Pioniere hier in der Gegend, und dann immer noch die Juristerei dabei. Das sind so die verschiedenen Leben, die ich so mit mir führe.
Ich habe mal eine Frage zu dieser Geschichte mit dem Bundesverdienstkreuz. Erst einmal, wofür hatten Sie das bekommen?
Ja, das habe ich bekommen wegen dieser eben schon geschilderten sozialen Tätigkeiten, Schulgründung, Kindergartengründung, auch mit den Windkraftanlagen. Das hing damit zusammen. Ich weiß überhaupt nicht, wer mich dafür vorgeschlagen hat. Ja. Aber das wurde mir einfach so mal angetragen.
Ja, einfach mal so. Ja. Und ja, dann kam irgendwann mal ein Ereignis, welches das Fass so weit zum Überlaufen brachte bei Ihnen, dass Sie das tatsächlich zurückgegeben haben. Und jemand wie Sie, der macht das ja nicht mal eben so, ne? Also aus einer Laune heraus.
Ich habe dem Bundespräsidenten auf 11 oder 12 Seiten geschrieben, warum ich das zurückgebe, und habe darauf nie eine Antwort bekommen. Ich kann vielleicht sagen, das fast zu überlaufen brachte die Corona-Politik. Ich war von Anfang an der Auffassung, dass das ein gigantischer Menschenversuch ist. Und ich war von Anfang an der Auffassung, dass hier keine Impfstoffe, das ist eine Verniedlichung eines gefährlichen Giftes, mit dem jetzt viele Nebenwirkungen behandelt werden, auch Tote zu beklagen sind. Und mich hat immer schon Herr Bhakti damals beeinträchtigt, eine Kapazität, und später auch der Herr Wodak, die, ich war von Anfang an überzeugt, das ist nicht richtig, was da läuft. Und ich wollte, vielleicht ist das der Hauptgrund, ich wollte nicht mit dem Eigentümer von BioNTech in derselben Stufe stehen. Dem ist auch das Bundesverband, eine viel höhere Klasse als meine, vergeben worden. Und wenn ich heute höre, dass im Jahre 2022 ein Gewinn von 19 Milliarden gemacht worden ist, nur für BioNTech. Ja. Die Zahlen habe ich aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und dass es einen Kapitalgeber gab, der 19,1 Millionen Kapital für die Entwicklung dieses BioNTech-Impfstoffes gegeben hat. Und diese Beteiligung an BioNTech im Jahre 2022 für 756 Millionen Euro verkauft hat, das 60-fache des Einsatzes, dann können Sie sich vorstellen, dass hier etwas läuft, das nicht im Interesse der Gesundheit der Menschen, sondern dass ein großes wirtschaftliches Interesse die Rolle spielt. Und das hat mich damals, das war damals so mit dem wirtschaftlichen Erfolg noch nicht so klar. Aber für mich war immer klar, das ist nicht im Sinne der Menschen. Das hat ganz andere Gründe, warum man Impfstoffe, mRNA, und man kann gar nicht sagen mRNA, sondern modifizierte mRNA-Impfstoffe sind das, ja, die also schädlich sind. Und das hätte man verhindern müssen. Da wollte ich gegen protestieren. Und Bekannte haben gesagt, was, kannst du das zurückgeben? Und dann sage ich, ja, das muss ein Zeichen gesetzt werden. Aber Sie sehen, es ist trotzdem. Aber an der Impfpflicht sind wir ja vorbeigekommen wenigstens. Ja,
ja, aber es hört ja nicht auf. Man hat ja das Gefühl, da steckt schon ein größeres Programm dahinter. Ich meine, ich persönlich bin froh, dass wir das jetzt erstmal mit dem Impfdruck hinter uns haben und diese Geschichte mit den Masken. Aber trotzdem geht es ja weiter, ne?
Ja, über die Masken. Die Masken habe ich auch geschrieben, nicht? Also die Apotheker. In Apotheken sind die Masken zunächst für 6,50 Euro verkauft worden und sie sind für 40 Cent eingekauft worden. Ja, da muss man sich vorstellen, da wird gesagt, ja, eine unabhängige Kommission hat den Preis festgelegt. Wer saß denn in dieser Kommission? Das waren Apotheker. Ja, da muss man sich nicht wundern. Später ist es auf 3 Euro irgendwas, ist es herabgesetzt worden. Aber es ist ein wahnsinniges Geschäft gemacht worden mit diesen Masken auch.
Ja, ja, also den Bock zum Gärtner machen, das ist in den letzten Jahren zu einer beliebten Sportart geworden. So sieht's aus. Wann hatten Sie denn das erste Mal vom Digital Service Act gehört?
Ja, also dieser Digital Services Act, den will ich mal für einfach nur DSA nennen, sonst werden wir uns immer die Zunge zerbrechen.
Ja. Ich wollte es am Anfang nochmal sagen, damit jeder weiß, was gemeint ist.
Ja, ist ganz klar.
Genau.
Ja, also Ja, wann habe ich davon gehört? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich kann nur sagen, wenn man hat so ein bisschen Berufserfahrung, wenn eine Sache auf gewisse Art und Weise angekündigt worden ist, angekündigt wird, dann ist man eigentlich gleich alarmiert und vorsichtig.
Und darf ich mal fragen, was das für eine Art und Weise ist? Wie könnte man das beschreiben?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie den Artikel 1 dieser Verordnung lesen, da steht da drin, Ziel dieser Verordnung ist es, durch die Festlegung harmonisierter Vorschriften für ein sicheres und vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld zu sorgen, in dem die Grundrechte der Meinungsäußerung, wie sie in der Charta festgelegt sind, geschützt werden. Da habe ich, wenn das so an der ersten Stelle schon steht, dann denkt man, nein, das wird bewusst gemacht, ja, damit die Menschen gar nicht erst weiterlesen, damit sie das Gefühl kriegen, hier sind welche in Gang, die nur für dich arbeiten, in deinem Interesse sind. Und das glaube ich einfach nicht, ja.
Also das heißt, Sie kommen sozusagen dabei gar nicht gleich zur Sache, dass es um eine Form der Überwachung geht, sondern Sie sagen erstmal, es geht nicht um eine Form der Überwachung und Zensur, ne? Das wird am Anfang beschrieben. Also ihr
Ja.
braucht euch keine Sorgen machen bei dem
Ja.
Gesetz, was jetzt kommt. Und das
Ja.
ist eben das, was Ihnen Sorgen macht, wenn die sagen, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, ne?
Ja, weil man hat ja ein bisschen Lebenserfahrung, nicht? Und wenn jemand so selbstlos daherkommt und nur im Interesse des anderen bei solchen Projekten wie der DSA, dann bin ich einfach von Natur aus vielleicht skeptisch oder denke mir jedenfalls, da musst du mal ein bisschen weiterlesen,
Ja.
nicht? Und das ist nicht nur, dass hier die Menschen eingelullt werden sollen, sondern die Kommission, die diesen Entwurf gemacht hat, die weiß ganz genau, wenn die schreibt das auch, ja. Sie weiß, wenn wir hier Dinge löschen wollen auf den Plattformen, die nicht rechtswidrig sind, dann ist das ein Eingriff in die Meinungs- und Informationsfreiheit. Das sagt die Kommission selber, ja. Und kurz hinterher machen sie das, indem sie Dinge löschen wollen, die nicht rechtswidrig sind, die nicht gegen Strafgesetze verfolgen. Im Artikel 5 steht ja drin, die Meinungsfreiheit ist begrenzt durch die allgemeinen Gesetze. Ja. Und nur wenn gegen die allgemeinen Gesetze verstoßen wird, dann kann die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Aber hier in dem DSA werden ganz andere Dinge gelöscht, nämlich die schädlichen Äußerungen, also ich zitiere nur wörtlich, schädliche Äußerungen für die allgemeine Diskussion in der Gesellschaft, schädliche Äußerungen für die öffentliche Gesundheit, schädliche Äußerungen für Wahlverhalten und das nicht nur, sondern prospektiv. Wahrscheinlich schädliche Äußerungen für die öffentliche Diskussion und wahrscheinlich schädliche Äußerungen für die öffentliche Gesundheit. Das machen sie. Das hat mit rechtswidrig überhaupt nichts mehr zu tun, ja. Nicht? Oder gesetzwidrig. Denn niemand weiß, kann Ihnen im Voraus sagen, was ist wahrscheinlich schädlich? Was ist überhaupt, was heißt es schädlich? Und was ist für die öffentliche Diskussion? Ja, da können Sie alles unterbinden. Ja. Das ist aber ja in den Erwägungsgründen Nummer 85, Nummer 5 und im Artikel 34 des DSA ist das explizit ausgeführt, so wie ich das eben gesagt habe. Und im Artikel 1 sagt man, nur rechtswidrige Äußerungen müssen gelöscht werden. Und sie machen genau das Gegenteil, um uns hinters Licht zu führen. Nicht? Das ist bewusst gemacht.
Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Sind das denn nicht, also ich habe vor kurzem mal gehört, also Gesetze und Regelungen sind nur gültig, wenn Gesetzgebungen, die höher stehen, wenn sie denen nicht widersprechen. Das scheint ja der freien Meinungsäußerung zu widersprechen, diese Regelung. Das heißt, ist sie ja nicht automatisch nichtig?
Nein, die ist nicht nichtig. Diese Verordnung ist durch den Ministerrat und durch das Europäische Parlament abgesegnet und sie ist, als weil sie eine Verordnung ist, das ist ein juristischer Terminus, der heißt, sie wird, wenn sie beschlossen ist, automatisch in allen 27 Ländern der Europäischen Union Geltung haben. Nicht? Und jetzt im Bundestag wird nicht mehr über den Inhalt des DSA diskutiert, sondern nur über ein sogenanntes Ausführungsgesetz, DDG, Deutsche Dienstleistungsgesetz oder was heißt es. Und da wird nur bestimmt, wer zum Beispiel Digitalkommissar werden soll, nicht? Ach so. Oder einzelne technische Ausführungen wird da geregelt, aber nicht mehr der Inhalt des DSA, der wird nicht mehr in Frage gestellt.
Also das Thema ist sozusagen durch jetzt, ja?
Das ist durch. Das ist seit Oktober gilt der DSA für alle großen Plattformen, nämlich das sind solche, die über 45 Millionen Nutzer haben. Und für die kleinen Plattformen gilt der DSA in Deutschland auch ab dem 17. Februar dieses Jahres. Ja. Und es geht nur noch um die Ausführung. Da ist jetzt die erste Lesung gewesen. Und dann wurde dieses Ausführungsgesetz in den zuständigen Ausschuss verwiesen. Der hat vergangenen Mittwoch beraten und irgendwann in der nächsten Zukunft wird die zweite und dritte Lesung sein. Und dann wird man das Ausführungsgesetz beschließen. Die Mehrheiten sind ja gesichert. Wenn man das Protokoll der ersten Lesung sieht, dann kann ich Ihnen nur sagen, es ist Begeisterung im Bundestag über den DSA. Und man ist platt, man ist verstört, nicht, dass es sowas gibt. Da heißt es, die Parole unseres Digitalministers, Herr Wissing von der FDP, der hat ausgegeben, was online rechtswidrig ist, darf auch im Internet nicht rechtswidrig sein. Das muss gelöscht werden. Er redet nur von rechtswidrig. Es ist falsch. Es ist nicht so. Ja. Es sind rechtmäßige Äußerungen, die sollen auch gelöscht werden. Wenn sie unbequem sind, wenn sie im Meinungskanal, in dem vorgegebenen Meinungskanal, nicht hineinpassen. Das können sie alles löschen.
Was Ihre Einschätzung? Sind die Politiker naiv? Haben die das nicht richtig gelesen?
Tja, es ist bestimmt ein Bündel von Gründen, die es da gibt. Also, ja, naiv, ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen, nicht? Aber sehen Sie, wie sollen die Menschen ein solches Gesetzeswerk wie den DSA, wie sollen die damit zurechtkommen? Es sind über 90 Vorschriften in dem DSA. Es gibt 153 sogenannte Erwägungsgründe der Kommission, warum sie das so geregelt hat. Und es gibt fast 1000 Seiten Diskussion des Europäischen Parlaments den DSA betreffend. Und ein solches Packen Papier, den sollen die Bundestagsabgeordneten, die teilweise, ich hätte beinahe gesagt, nicht mal lesen können, aber die teilweise nie Juristerei mit Juristerei was zu tun hatten. Nicht unser, aber das ist natürlich schon ein Markenzeichen. Unser Wirtschaftsminister hat von Wirtschaft keine Ahnung. Er hat ein Kinderbuch geschrieben, das ich nicht kenne und das ich hoffe für die Kinder fruchtbar ist. Aber als Wirtschaftsminister ist er unfähig. Er weiß selber nichts und er muss schon irgendwie gesteuert werden. Sonst, was soll man sonst machen, wenn man von vorher Wirtschaft keine Ahnung hatte?
Also wenn ich mir das, also wenn ich mir das jetzt überlege, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, Grunde die Leute, die solche Gesetze ja schreiben oder wenn solche Gesetze zusammengefügt werden, muss denen das ja klar sein, dass da am Ende kein Politiker sich ordentlich mit auseinandersetzen kann mit den
Feinheiten. Das ist denen auch klar. Sehen Sie mal, die Exekutive. Ich habe auch darüber was geschrieben, dass man das rechtliche Gehör gar nicht richtig gewährt wird. Das rechtliche Gehör ist ein Grundgesetz, 103 Artikel 3 des Grundgesetzes. Man muss Stellung nehmen können. Dazu gehört aber auch, dass man ausreichend Zeit hat, das zu studieren, zu dem man Stellung nehmen soll. Und die Exekutive, es gibt einen Fall, das würde jetzt hier zu weit führen, dass eine halbe Stunde, bevor die Abstimmung im Bundestag war, wird eine Kommentierung zu einem Gesetz von 40 Seiten reingegeben. Und da können die Bundestagsabgeordneten überhaupt nicht fundiert Stellung zu nehmen, weil die Zeit überhaupt fehlt. Aber da gibt es keinen Bundestagsabgeordneten, der sagt, hier, ich beantrage, die Sitzung abzusetzen und was weiß ich, in der nächsten Woche neu terminieren oder wann auch immer, damit ich ausreichend Zeit habe zu studieren, über was ich hier überhaupt abstimmen soll. Also das ist auch einer der Gründe, die explizit ausgenutzt wird von der Exekutive, dass die Bundestagsabgeordneten mit Papierbergen überfallen werden. Ja. Und aber es ist auch Unkenntnis, es ist Bequemlichkeit. Man will zu zur Mehrheit gehören. Man exponiert sich nicht gerne. Stellen Sie sich mal vor, ein abweichendes Votum abzugeben vor 700 oder irgendwas Bundestagsabgeordneten. Und dann gibt es einen riesen Klamauk, sowas. Da muss man schon eine Persönlichkeit sein, um sich da durchzusetzen, nicht? Also, das ist nicht so einfach, nicht?
Nö, so sind wir leider nicht erzogen worden, ne?
Ja.
Also, ja. Wer traut sich schon in Schulklassen da den Finger zu heben und zu sagen, aber, wenn die anderen die Finger alle runterlassen und einen vielleicht auch noch giftig angucken, ne?
Ja,
da hat das schon angefangen. Ja, also diese ganze Vorgeschichte. Wenn jetzt jemand den DSA ganz toll findet, also wie würde er Sie jetzt widerlegen? Wie würde er begründen, dass der DSA so wichtig ist überhaupt? Wofür ist er überhaupt wichtig? Wofür braucht man denn?
Ja, also es gibt schon Sachen, für die der DSA wichtig ist, nämlich zum Beispiel ich mache mal ein Beispiel, um kinderpornografische Veröffentlichungen zu unterbinden. Das ist ja ein Grund, das ist auch gesetzwidrig, nicht? Also, und das wäre ja ein Grund, die Plattformen anzuhalten, solche Einträge zu löschen.
Ja.
Das ist ja sinnvoll. Aber mit solchen sinnvollen Regelungen werden eben parallel andere Dinge gemacht, die ja, das Volk auf der richtigen Linie halten soll, nicht? Sehen Sie, wenn ich im Straßenverkehr bin, dann weiß ich ganz genau, was ich zu machen habe. Wenn ich 50 Kilometer nur fahren darf, dann weiß ich, wenn ich 70 fahre und ich werde geblitzt, dann hat es eine Folge, nämlich ein Bußgeld. Das ist im Bußgeldkatalog, steht es fest. Bei so und so viel Überschreitung gibt es das Bußgeld. Und dann gibt es auch noch möglicherweise ein Fahrverbot von 1 Monat bis 3 Monaten. Oder wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, dann weiß ich, werde ich erwischt, kostet das so und so viel. So viel Punkte Eintragung in Flensburg, Fahrverbot oder sogar Entzug der Fahrerlaubnis. Ich weiß ganz genau, was mir blüht. Dadurch wird Disziplin im Straßenverkehr erzeugt. Und wenn solch eine Bußgeldsache vor Gericht kommt, dann sagt man, der Richter ist mehr oder weniger nur noch der Mund des Gesetzes, ja. Die Persönlichkeit des Richters spielt eine sehr untergeordnete Rolle, weil das Gesetz alles genau vorgibt. Nun kann ich aber auch durch ungenaue Formulierungen, zum Beispiel in dem bürgerlichen Gesetzbuch, das sind 2400 Paragraphen, da gibt es eine Vorschrift, die sagt, wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einen anderen vorsätzlich schädigt, hat den Schaden zu ersetzen. Wenn Sie jetzt sagen, ach ja, die Einführung des Impfstoffes war, weil alle wussten von Anfang an, dass das schädigend sein kann für eine unbestimmte Zahl von Menschen, das ist eine vorsätzliche Schädigung anderer Menschen und deshalb müssen die Impfstoffhersteller oder diejenigen, die die Genehmigung dafür, die vorläufige und die endgültige gegeben haben, die haben den Schaden zu ersetzen. Da wird ein Riesenaufschrei passieren. Ja? Ich will nur sagen, es gibt also zum Beispiel, ist im bürgerlichen Gesetzbuch so eine Allgemeinklausel drin, Verträge können aus wichtigem Grund gekündigt werden. Der wichtige Grund ist wieder etwas hier in diesen allgemeinen Generalklauseln, nennt man das. Da kommt die Persönlichkeit des Richters zum Vorschein. Ist es ein wichtiger Grund, eine Altenpflegerin zu kündigen, weil sie nicht impfen lässt? Ist es ein wichtiger Grund, einen Soldaten zu entlassen, weil er nach zweimaligem Befehl sich nicht hat impfen lassen? Das sind Sachen, die einfach, ist die Persönlichkeit des Richters gefragt.
Genau.
Nicht? Also, aber beim Straßenverkehr tritt die Persönlichkeit des Richters recht in den Hintergrund, nicht? Weil in dem Gesetz schon alles geregelt ist. Nicht? Sehen Sie, die Menschen um 1900, als das bürgerliche Gesetzbuch gemacht worden ist, die waren so klug, dass sie gesagt haben, wir müssen in die 2400 Vorschriften, die nicht alle schon 1900 da waren, ja, aber wir brauchen dort allgemeine Grundsätze müssen mit eingeflochten werden, weil wir die Zukunft nicht voraussehen können. Und ich mache mal nur ein paar Beispiele. Die Cannabis-Freigabe, mRNA-Impfstoffe, das skandinavische Pharmaunternehmen, das jetzt mit einer Abnehmspritze das Riesengeld macht. Ist Gendern, kann das durch Verwaltungen der Länder verboten werden? Oder sind Sanktionen berechtigt, dass Schüler oder Studenten, deren Arbeit runterkorrigiert werden, weil sie sich weigern zu gendern. Ach, das sind nur einige Beispiele, die um 1900 überhaupt nicht, die Homo-Ehe oder Lebenspartnerschaften, wie viele Geschlechter gibt es. Und deshalb haben sie so Generalklauseln da eingearbeitet, Aber Generalklauseln sind natürlich auch im DSA drin. Ja, wenn ich die haben auch einen anderen Sinn, ja, diese Generalklauseln. Nämlich, wenn Sie sagen, schädliche Äußerungen wahrscheinlich für die öffentliche Diskussion, schädliche Äußerungen müssen gelöscht werden. Wenn Sie das hören und möglicherweise ein vorsichtiger Mensch sind, dann überlegen Sie sich, ich weiß gar nicht genau, was die da meinen damit. Hm. Und was macht man dann? Man schweigt, man veröffentlicht nichts mehr, um nicht sich in Gefahr zu bringen, verfolgt zu werden. Hm. Nicht? Und deshalb ist diese Allgemeinklauseln, die ist nicht aus kluger Lebenserfahrung, sondern die ist dazu in den DSA hineingebracht worden, um das Lebenselement der Demokratie, nämlich die ständige Auseinandersetzung auch gravierend disparater Meinungen, dadurch hält sich die Diskussion verschiedenster Meinungen. Das ist das Lebenselixier der Demokratie. Und wenn Sie die Menschen durch so eine ungenaue Äußerungen zum Nachdenken bringen, ihnen Angst machen, es könnte Gefahr sein, dass man geächtet wird oder dass man sogar strafrechtlich oder verfolgt wird, dann unterbindet man dieses Lebenselement der Demokratie, nämlich sich ständig auseinanderzusetzen mit gegensätzlichen Meinungen. Ja.
Das wäre, als würde man im Straßenverkehr jetzt sagen, also in der Stadt dürfen Sie nicht allzu schnell und zu aggressiv fahren, sonst könnte es ziemlich hohe Strafen geben. Dann setzt man sich gleich aufs Fahrrad, ne?
Ja, zum Beispiel. Das ist auch ein gutes Beispiel, dass man da gar nicht erst, ja, nicht mit dem Auto losfährt jedenfalls, nicht? Ja, ja. Ja, also das, Sie sehen, die Funktion der Generalklauseln ist aus der Wirklichkeit eine Notwendigkeit, aber hier, also eben bei dem bürgerlichen Gesetzbuch, das Beispiel, das ich da gebracht habe, nicht, aber hier in dem DSA sind die Generalklauseln dazu da, um die Menschen überhaupt, dass sie von sich aus denken, lass lieber die Finger davon, äußere dich nicht, und ja, so wird also die Diskussionen, die dann noch geführt werden, das sind einfach Scheindiskussionen, nicht? Das sind keine wirklichen Diskussionen mehr.
Ja. Ja. Also mir stellt sich da die Frage, da können Sie wahrscheinlich auch nur spekulieren. Ist das jetzt absichtlich so gemacht, um die Meinungsfreiheit einzuschränken? Und wenn ja, wer würde davon profitieren? Konzerne, Parteien, Politiker, Banken? Was für Interessen stecken dahinter?
Ja, aber das ist ja, nun würde ich sagen, wer profitiert davon? Da profitieren von die Menschen, die an der Macht sind. Nicht, wenn der DSA sagt, Delegitimation, das Wort kommt auch darin vor, ja, das nirgendwo definiert ist. Wenn ich sage, Herr Habeck hat zwar möglicherweise ein schönes Kinderbuch geschrieben, aber von Wirtschaft hat er keine Ahnung, dann ist das, kann mir das ausgelegt werden als Delegitimierung von Herrn Habeck. Und dann kommt man noch dazu, dass es möglicherweise eine Hassrede ist, die ich hier von mir gebe. Und wird man mir vielleicht eine Hausdurchsuchung nach Hause schicken oder was, nicht? Ja. Also das weiß ich nicht. Bisher konnte ich immer noch sagen, was ich wollte, nicht? Aber das sind so bei so unbedeutenden Menschen wie mich, wird man da sagen, na, lass ihn mal, nicht? Also, aber wenn das ernst würde, dann würde das eine Delegitimierung des Personals sein, nicht? Also eine Vertreterin der AfD, was man ja auch schon kaum in den Mund nehmen darf, das Wort, die Abkürzung, die hat in der ersten Lesung im Bundestag hat sie gesagt, meine Damen und Herren, Sie haben keine Sorge um die Demokratie, sondern Sie haben Angst vor der Demokratie. Ja, das würde ich also auch unterschreiben, nicht? Also der DSA zeigt nur, dass man die Demokratie gar nicht will, nicht? Man will das Lebenselement der Demokratie, nämlich die freie Meinungsäußerung, die freie Informationssuche, die gegenteilige Diskussion verschiedenster Auffassungen, das will man unterbinden. Und das kommt den an der Macht Seienden zugute, wenn da so eine Art Friedhofsstille eintritt. Nicht? Also, ja. Und das kann man mit dem DSA, kann man das unterstützen. Nicht? Also auf jeden Fall. Ich möchte doch gerne noch sagen, ja, dass wir mit dem DSA, dass ein riesiges Kontrollsystem aufgestellt wird. Ja. Die großen Plattformen werden zur Selbstkontrolle angehalten, dadurch, dass ihnen Zwangsgelder und Bußgelder, wenn sie nicht Dinge löschen, die schädlich für die öffentliche Diskussion sind, ja, sind die Bußgelder sind in der Spitze 6% des Jahresumsatzes der Plattform im vorausgegangenen Jahr. Der Weltjahresumsatz, muss man noch sagen. Da können Sie sich vorstellen, was machen die Bußgelder, was machen die Plattformen? Die löschen auf Teufel komm heraus, das nennt man Overblocking. Ja?
Ja.
Die löschen, und womit löschen sie? Ja, zu 90% mit automatischen Erkennungsmethoden. Das sind gar keine Menschen, die da gucken, was ist da eingetragen. Es sind Milliarden von Eintragungen in der Welt, nicht? Die kommen, ja. Und die haben Automaten, die das machen, künstliche Intelligenz oder was auch immer. Aber die sollen erkennen, ob etwas wahrscheinlich für die öffentliche Gesundheit schädlich sein kann. Da weiß man genau, das geht mit den Automaten gar nicht, nicht? Also, und das Kontrollsystem besteht vor allen Dingen aus sogenannten zivilen Hinweisgebern. Ja, die werden von dem Digitalkommissar ernannt. Sie müssen vertrauenswürdig sein, steht in dem DSA drin. Und sie sind dann vertrauenswürdig, wenn sie schon in der Vergangenheit zuverlässig Hinweise gegeben haben. Wer sind das? Das sind die dieselben, die schon in der Vergangenheit ja, Hinweise an die Plattformen gegeben haben. Und ja, diese Überwachungsbürokratie, der Staat, wenn er das selber machen würde, das wäre glatt verfassungswidrig. Das lagert er aus auf zivilrechtliche Hinweisgeber und finanziert diese.
Ja. Naja, da muss man sagen, da haben sie einen geschickten Umweg gefunden, um das.
Ja, das ist gängige Methode, nicht? Also, so etwas zu machen. Und das ist ja auch die, jetzt wird ja immer das über die Bande Politik betreiben. Das sagen die hier, die Bundesregierung sagt ja, ja, das ist ja die EU-Kommission, die das alles macht. Ja. Das ist ja auch so ein. Aber in Wirklichkeit haben die Staaten ja zugestimmt.
Nicht? Das und, ist ja, wirklich und geschickt, ja.
Ausgeführt wird das in Deutschland besonders intensiv. In der Zeit von August 23 bis Ende 23, da galt das schon für die großen Plattformen, die DSA. Da gab es in Deutschland über 2.100 Meldungen an das Bundeskriminalamt. In allen anderen 26 Staaten der EU gab es 100 Meldungen. Dann sehen Sie, wie intensiv wir das bearbeiten. Aber die anderen Länder, die kümmern sich darum wahrscheinlich nicht so intensiv jedenfalls.
Tja.
Tja.
Ja, was soll ich sagen? Also mir fällt da zum Schluss nur noch etwas ein, was ich heute Morgen von einem Internetaktivisten gehört hatte. Er ist der Meinung, dass das Internet für die, na, sagen wir mal, herrschende Klasse oder für die, die an der Macht sind, man weiß ja nicht, wie man das ausdrücken soll. Man klingt immer komisch, wenn man so etwas sagt. Aber dass das Internet für die mit der Zeit halt gefährlich geworden ist, weil für alle Menschen alle Informationen zugänglich geworden sind. Und es nicht mehr so einfach steuerbar war wie früher über die zwei, drei Fernsehsender, die wir hatten oder über die Zeitungen. Und jetzt scheint das so auszusehen, ja, als möchte man diese Information so ein bisschen auszubremsen, muss etwas damit zu tun haben, ne?
Ja, aber es hat ganz bestimmt damit zu tun. Das ist ganz deutlich, nicht? Also dieser, ich nenne es mal Lümmel, das Volk, ist immer noch nicht so unterwürfig und weicht auf das Internet aus. Ja?
Ja, genau.
Und da passiert jetzt was, ja. Und das will man in den Griff bekommen. Ja, das ist ganz sicher so, nicht? Also es ist eine Gesinnungsrepression, die stattfindet, auch durch dieses Kontrollnetz. Dieses Kontrollnetz, da gibt es auch, das können wir gar nicht hier alles behandeln. Da ist der Kommissar, da ist der Beirat, da ist die Kommission, die das letztlich alles in der Hand hat, ja, die Europäische Kommission. Da sind die zivilen Hinweisgeber und die Plattformen, die aus Angst vor Geldverlusten und die können ja gesperrt werden für ein ganzes Land, die
Ja,
Plattformen,
ja,
und auch
ja,
für
ja.
ganz Europa gesperrt werden. Das hängt ihnen alles am Hals, nicht? Also da sind heute, das Internet wird massiv angegangen, weil dort eigentlich das passiert, was in der Presse als solche nicht mehr passiert bei uns, nicht? Also
Ja.
da ist was los im Internet, nicht?
Ja.
Ja,
Gut, Herr
ja,
Kölsch.
schön.
Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses informative Gespräch. Das geht ja vielen Leuten so, die hören immer, oh, DSA, DSA, was ist das? Ne? Die haben dann auch so eine diffuse Angst davor, was das jetzt genau bedeutet. Und ja, danke, dass Sie uns diese diffuse Angst heute bestätigt haben, Herr Kölsch.
Ja, kann man nur sagen, nicht? Also es ist auch sehr, sehr weit verbreitet worden, das, was ich da in längeren Ausführungen bei den kritischen Richtern und Staatsanwälten gemacht habe, bei denen ich ja Mitglied bin. Das ist ja in der Schweiz, in England, in Deutschland, in mehreren auch Mainstream-Zeitungen veröffentlicht worden. Es scheint ein Interesse dafür da zu sein, aber es kommt sehr spät,
Ja.
nicht? Also, es kommt spät. Ja, wir
Alles klar.
gucken mal, vielleicht gibt es Verfassungsbeschwerden dagegen, aber wer weiß, ob vielleicht der Europäische Gerichtshof zuständig ist und nicht mehr das Verfassungsgericht. Ja, gut. Herr
Also,
Schindler, ja,
herzlichen Dank.
gerne.
Einen schönen
Macht es
Tag
gut.
noch.
Ebenfalls, Herr Schindler. Wiederhören.
Wiederhören.